dass wir jeden Morgen neu erfahren dürfen, wie treu du bist. Lieber Vater, hab du Dank dafür, auch für den heutigen Tag. Und nun bitte ich dich auch für diese Stunde, dass du uns segnest, uns das Herz auftust für dein Wort und dass du den Daniel segnest. Amen.
Amen.
Vater im Himmel, wir sind hier zusammengekommen in dem Namen Jesu Christi. Und wir bitten dich, segne uns. Lass uns unter deinem Wort stehen. Segne den Redner, segne uns als Zuhörer. Und lass uns dein Wort verstehen.
Ja.
Wir danken dir dafür. Amen.
Ja, wir wollen noch einmal die wunderbare Geschichte aus 2. Chronik 20 lesen. Und diese Geschichte, als ich sie das erste Mal gelesen habe, hat sie mich total fasziniert, weil hier auf eine ganz wunderbare Art und Weise das Einwirken unseres Gottes sichtbar wird. Es wird aber auch sichtbar ein ganz großes Vertrauen in den allmächtigen Gott. Und wir werden sehen, wie dieses ganz tiefe Vertrauen auf den Gott Israels hier auch wunderbar belohnt wird. Aber bevor es zu dieser Glaubenstat kam, hat sich eine ganz furchtbare Situation ergeben. Eine Situation, die sich kein Mensch wünscht, nämlich eine ganz ernsthafte Bedrohung. Ich lese noch einmal ab Vers 1. Und es geschah danach, da kamen die Söhne Moab und die Söhne Ammon und mit ihnen einige von den Meunitern zum Kampf gegen Josaphat. Und man kam und berichtete Josaphat, eine große Menge ist gegen dich gekommen, von jenseits des Meeres, von Aram. Und siehe, sie sind schon in Hazezon-Tamar, das ist in Gedi, also am Toten Meer. Da fürchtete sich Josaphat und richtete sein Angesicht darauf, den Herrn zu suchen. Das war ihm ein Anliegen, jetzt möchte ich den Herrn finden. Und er rief ein Fasten aus in ganz Judäa. Und Juda versammelte sich, um von dem Herrn Hilfe zu suchen. Sogar aus allen Städten Judas kamen sie, um den Herrn zu suchen. Und Josaphat stand in der Versammlung Judas und Jerusalems im Haus des Herrn vor dem neuen Vorhof. Und er sprach, Herr, Gott unserer Väter, bist du es nicht, der da Gott im Himmel ist? Und bist nicht du Herrscher über alle Königreiche der Nationen? Und in deiner Hand ist Kraft und Macht. Und niemand kann gegen dich bestehen. Hast du, unser Gott, nicht die Bewohner dieses Landes vor deinem Volk Israel vertrieben und es den Nachkommen Abrahams, deines Freundes, gegeben für ewig? Und sie haben darin gewohnt und haben dir ein Heiligtum darin gebaut für deinen Namen und gesagt, wenn Unglück über uns kommt, Schwert, Strafgericht oder Pest oder Hungersnot, und wir treten vor dieses Haus und vor dich, denn dein Name ist in diesem Haus. Und schreien zu dir um Hilfe aus unserer Bedrängnis, und dann wirst du hören und retten. Und nun siehe, da stehen die Söhne Ammon und Moab und die vom Gebirge Seir. Als Israel aus dem Land Ägypten kam, hast du nicht erlaubt, bei ihnen einzudringen, sondern sie mussten ihnen weichen und haben sie nicht ausgerottet. Siehe da, sie vergelten es uns, indem sie kommen, um uns aus deinem Besitz zu vertreiben, den du uns zum Besitz gegeben hast. Unser Gott willst du sie nicht richten, denn in uns ist keine Kraft, vor dieser großen Menge. Er sieht diese große Menge und spürt die absolute Kraftlosigkeit, die gegen uns kommt. Wir erkennen nicht, was wir tun sollen, sondern auf dich sind unsere Augen gerichtet. Er ist völlig ratlos in Jerusalem, aber sagt, wir haben keine Ahnung, was wir tun sollen, aber wir wollen auf dich schauen. Das ist eigentlich der entscheidende Satz in diesem Gebet. Josaphat und das Volk erkannte eine unglaubliche Übermacht des Feindes. Und dieses Wissen löste eine große Angst aus, die wiederum das Gefühl der Ohnmacht und der Lähmung bewirkte. In uns ist keine Kraft. Dieses Phänomen finden wir zum Beispiel auch in einem Burnout oder in einer Depression. Plötzlich sieht die Seele so viele Aufgaben und Probleme auf sich zukommen, sodass sie total gelähmt ist. Hochintelligente und leistungsstarke Burnout-Patienten können in ihrer Krankheitsphase selbst einfachste Aufgaben nicht mehr bewältigen. Ich habe einen Architekten gekannt, der war ein sehr begabter Architekt, hat erfolgreich Bauleitungen gemacht, hat 14 Stunden am Tag gearbeitet und das über Monate. Und dann plötzlich kam ein Burnout und er konnte nicht mehr, die einfachsten Aufgaben waren für ihn eine Überforderung. Diese Kraft und Ratlosigkeit war jetzt absolut präsent. Das sind die Zustände unseres Lebens, die wir am allerwenigsten wollen und die wir normalerweise abgrundtief hassen. Wir wissen nicht, was wir tun sollen und wir fühlen uns viel zu schwach für den nächsten Schritt. Der Herr hat das Volk in diese Situation geführt, die so unangenehm ist, und Josaphat tat in dieser Situation genau das Richtige. Er richtete seine Augen auf Gott. In der Ohnmacht und in der Ratlosigkeit gibt es nichts Besseres, als auf den allmächtigen Gott zu schauen und seine Sinne auf die einzig maßgebende Person im ganzen Universum zu richten. Über jeder Macht steht unser Gott und Vater. Auch wenn die Umstände wie bei Hiob katastrophal sind, der Herr gibt und der Herr nimmt, um letztlich dann noch viel mehr zu geben. Das Geheimnis des Glaubens beinhaltet unter anderem die Erkenntnis des eigenen Unvermögens und der Entschluss des Herzens, die Rettung und den Sieg ganz allein vom Herrn zu erwarten. Unsere Augen sind auf dich gerichtet, bedeutet auch, dass man nach keiner anderen Hilfe mehr Ausschau hält. Ich habe es heute Morgen gesagt, Josaphat rief ja ein Fasten aus in ganz Judäa, und eigentlich ist das menschlich gesehen das Dümmste, was man machen kann. Da kommt ein großes feindliches Heer Richtung Jerusalem und normalerweise werden dann die Mauern befestigt, die Stadttore verstärkt, man baut die Abwehranlagen auf, man stärkt die Leute zum Kampf. Und was macht Josaphat? Er ruft ein Fasten auf und beim Fasten wird man eher körperlich ein bisschen schwächer als stärker. Es war eigentlich völlig unvernünftig. Aber er hat von Anfang an aus dem Glauben heraus gehandelt. Wer auf den Herrn blickt, sieht nur noch den Herrn und damit auch seine Güte und Barmherzigkeit. Der Blick auf ihn bewirkt, dass wir unsere ganze Hoffnung nur noch auf seine Gnade setzen, und das hat auch zur Folge, dass wir in sein Bild verwandelt werden. Ich denke, wir kennen die Stelle aus 2. Korinther 3, 18, dass wenn wir ihn anschauen, dass wir dann verwandelt werden in sein Bild. Im Verhalten Josaphats kommt tiefster Glaube, größtes Vertrauen zum Ausdruck. In seiner Schwachheit und Lähmung erwartet er alles nur noch von seinem Gott. Die Rettung und die Hilfe liegen ganz allein beim Gott Israels. Und genau dieser Glaube und diese Herzenshaltung hatten dann einen ganz einmaligen Sieg zur Folge, wie wir noch sehen werden. Ein Sieg, der zu 100% auf das Einwirken Gottes zurückzuführen war. Ganz Juda mit Frauen und Kindern standen nun so vor dem Herrn, wie wir das in Vers 13 lesen. Und da darf man sagen, es ist doch so etwas Schönes, wenn eine Gemeinschaft so vereint vor dem Herrn stehen kann, wenn alle auf den Herrn ausgerichtet sind, wenn alle von ihm die Rettung erwarten. Wenn in einer Gemeinschaft alle nur den Herrn vor Augen haben, dann werden wir wirklich erkennen, was es heißt, ein Leib zu sein. Nur so gibt es eine von Gott gegebene Einheit. Bildlich könnte man sich das so vorstellen, der Herr Jesus steht in der Mitte, wir stehen alle um ihn herum, sehen alle nur auf ihn, halten uns aber so mit den Armen über den Schultern, so sind wir miteinander verbunden, aber wir sind alle auf ihn ausgerichtet. Und das ist so ein Bild, das mir in den Sinn gekommen ist in Bezug auf diese Einheit. Das war natürlich so nicht, die waren einfach im Tempel, aber waren alle mit ihren Sinnen auf Gott ausgerichtet. Auf Jahaziel kommt nun der Geist Gottes und er spricht Worte Gottes aus. Ich lese ab Vers 15 in 2. Chroniker 20. Und er sprach: Merkt auf, ganz Juda und ihr Bewohner von Jerusalem und du, König Josaphat, so spricht der Herr zu euch: Fürchtet euch nicht und seid nicht niedergeschlagen vor dieser großen Menge. Denn der Kampf ist nicht eure Sache, sondern Gottes. Morgen zieht gegen sie hinab. Siehe, sie kommen die Anhöhe von Zitz herauf und ihr werdet sie am Ausgang des Tales finden vor der Wüste Jeruel. Nicht ihr werdet dabei kämpfen müssen. Tretet hin, steht und seht die Rettung des Herrn, die er euch verschafft. Juda und Jerusalem, fürchtet euch nicht und seid nicht niedergeschlagen. Zieht morgen ihn entgegen und der Herr wird mit euch sein. Was für ein wunderbarer Trost, wenn uns Gott durch seinen Geist zuspricht und sagt, fürchtet euch nicht. Ich habe mal gehört, dass fürchte dich nicht oder fürchtet euch nicht in der Bibel ganz oft vorkommt. Weiß jemand wie viel? 365, so habe ich es mal gehört. Ich habe es nicht kontrolliert, aber das ist ganz gewaltig. Wer den Worten Gottes dann glaubte, der wusste auch, es gibt keinen wirklichen Grund, sich weiter zu fürchten. Gott hat die Rettung und den Sieg versprochen. Wer den Worten Jahaziels glaubte, der konnte ganz zur Ruhe kommen. Bei allen, die wirklich vom ganzem Herzen geglaubt hatten, war dann die Angst wie weggeblasen. Die Gewissheit, den Allmächtigen auf seiner Seite zu haben, führt auch zu der Gewissheit, dass gar nichts an uns herankommen kann, was uns letztlich auch schaden wird. Paulus hält fest in Römer 8, 28 bis 31, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Denn die er vorher erkannt hat, die hat er auch vorher bestimmt. Also wenn er uns erkannt hat, hat er uns auch vorher bestimmt. Und war zu was? Dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu sein. Damit er, nämlich Christus, der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Die er aber vorherbestimmt hat, diese hatte er auch berufen. Und die er berufen hat, diese hat er auch gerechtfertigt. Die er aber gerechtfertigt hat, diese hat er auch verherrlicht. Was sollen wir nun hierzu sagen? Wenn Gott für uns ist, wer gegen uns? Kann dann Satan wirklich gegen uns sein? Der Apostel Paulus wurde ja zeitweise von einem Engel Satans geschlagen. Dieser Engel Satans war natürlich ein Gegner des Apostels Paulus. Aber dieser Engel Satans hat zwar dem Paulus Schmerzen zugefügt, hat dem Paulus das Leben schwer gemacht, aber er konnte dem Paulus nicht wirklich schaden. Im Gegenteil, in dieser Situation lernte Paulus, dass die Kraft Gottes in der Schwachheit zur Vollendung kommt. Und er hat auch erkannt, dass er durch diese Züchtigung vor Hochmut bewahrt blieb. Also nichts kann uns wirklich schaden, auch wenn uns ein Engel Satans schlägt. Wir wissen, Gott verschont uns nicht vor Leiden, aber nichts kann uns wirklich schaden, weil Gott für uns ist und uns niemand etwas antun kann, was in den Augen Gottes schlecht für uns wäre. Die Übermacht von Feinden war für unseren Gott noch nie ein Problem. Die Mächte der Finsternis sind uns weit überlegen, aber das spielt keine Rolle, weil wir auf der Seite des Siegers stehen. Wenn ich in Christus bin, spielt es keine Rolle, ob Satan 10.000-mal stärker und intelligenter als ich ist. Es ist darum gleichgültig, weil Christus auf Golgatha den Satan endgültig besiegen durfte. Dem Volk wurde gesagt, der Kampf ist nicht eure Sache. Wie schön ist es doch zu wissen, wenn ein anderer für uns kämpft, wenn er gleichzeitig auch der Sieger sein wird. Der Tod und die Sünde sind besiegt. Dieser Kampf hat Gott allein der Vater und der Sohn ausgestanden, der Kampf gegen die Sünde und des Todes. An diesem Kampf konnten wir uns nicht beteiligen. Für diesen Sieg können wir nur noch danken und anbeten, loben und preisen. Aus Epheser 6 wissen wir, dass wir aber auch einen Kampf zu führen haben. Aber bei genauerer Betrachtung besteht die Waffenrüstung vornehmlich aus Teilen, die uns helfen sollen, damit der Feind uns das von Gott geschenkte Gut nicht rauben kann. Gott hat für uns den Sieg errungen auf Golgatha und wir dürfen diesen Sieg oder wir dürfen das im Glauben fassen, dass er uns so reich beschenkt hat. Und jetzt geht es darum, dass wir mit dem Schild des Glaubens die feurigen Pfeile des Bösen auslöschen können, um damit zu sagen, ich glaube, was Gott mir zugesagt hat in seinem Wort und ich möchte mir das nicht mehr nehmen lassen durch die zweifelnden Überlegungen Satans. Nach der Verheißung, die hier geschehen ist, nach der Prophezeiung des Propheten, ist wieder der Glaube, das Vertrauen auf Gott gefragt. Wenn der Verheißung Gottes nicht geglaubt wird, hilft sie dem Zweifelnden im Moment des Unglaubens nicht. Sie tröstet nicht, sie beruhigt nicht. Die Verheißung ist für die Betroffenen in dem Moment wirkungslos. Trotzdem wird eine Verheißung dadurch nicht aufgehoben, höchstens aufgeschoben. Also hier in unserer Geschichte hat das Volk Israel geglaubt. Und durch das, dass sie gesagt haben, ja, jetzt hat uns Gott zugesagt, dass der Sieg unser ist, wir glauben das, durch das konnten sie auch zur Ruhe kommen. Wenn sie gesagt haben, ja, was der Prophet da sagt, also der bildet sich nur etwas ein, wir haben da gar keine Chance, dann wären sie nicht zur Ruhe gekommen. Aber wenn Gott etwas verheißen hat, dann schenkt er es manchmal erst zu einem späteren Zeitpunkt. Warum sage ich das? Weil Gnadengeschenke und Berufungen Gottes gemäß Römer 11, 29 unbereubar sind. Tatsächlich gab es Fälle in der Geschichte Israels, wo etwas verheißen war und die Verheißung noch nicht in Erfüllung gehen konnte, weil man nicht geglaubt hat. So lesen wir zum Beispiel in Hebräer 4 von einem ähnlichen Fall, Hebräer 4, 6 bis 7, weil es nun dabei bleibt, dass einige in sie eingehen, nämlich in die Ruhe Gottes, und die, denen zuerst die gute Botschaft verkündigt worden ist, des Ungehorsams, des Unglaubens wegen nicht hineingegangen sind, bestimmt er wieder einen Tag, ein Heute und sagt durch David nach so langer Zeit, wie vorhin gesagt worden ist, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht. Das heißt, in der Wüste war eigentlich auch das Angebot da, aber sie haben nicht geglaubt, und deshalb konnte es noch nicht aktiviert werden. Aber Gott hat einen neuen Tag bestimmt. Der Ungehorsam und der Unglaube hatte zur Folge, dass die Verheißung, in seine Ruhe einzugehen, aufgeschoben und ein neuer Tag festgesetzt wurde. In Christus sind alle Verheißungen Ja und Amen. Alle. Wer in Christus ist, ist Teilhaber aller göttlichen Verheißung, und deshalb kann Paulus auch in Epheser 2 oder in Epheser 1 sagen, dass wir gesegnet sind mit jedem geistlichen Segen aus den Überhimmeln. In unserer Geschichte verhält sich das Volk jedoch anders als in der Wüste. Wir lesen in Vers 18 bis 19: Da neigte sich Josaphat mit dem Gesicht zur Erde, und ganz Juda und die Bewohner von Jerusalem fielen nieder vor dem Herrn, um den Herrn anzubeten. Und die Leviten von den Söhnen der Kehatiter und von den Söhnen der Korachiter standen auf, um den Herrn, den Gott Israels, zu loben, mit überaus lauter Stimme. Dieses Ereignis könnte man auch wie folgt beschreiben: Der Glaube bricht sich Bahn. Das ist mir dazu eingefallen, als ich das gelesen habe. Warum konnte hier das Volk glauben, währenddem es seinerzeit bei Josua und Kaleb nicht geglaubt, als sie da nicht geglaubt haben? Der Unterschied liegt einerseits darin, dass hier das Volk die Hilfe vom Herrn erhoffte, währenddem beim Volk in der Wüste die Angst vor den Riesen so groß war, dass sie die Hilfe des Herrn nicht in Betracht zogen. Andererseits gehe ich hier auch von einem ganz besonderen Einwirken des Geistes Gottes aus. Beim Volk Israel in der Wüste waren nebst dem Unglauben auch die Berater des Unglaubens in der Überzahl. 10 gegen 2. 10 Kundschafter haben gesagt, das schaffen wir nie. Und diese 10 konnten dann im Volk den Unglauben so richtig säen, und alle sagen, also das sind ja Riesen da, das schaffen wir nie. Und Josua und Kaleb standen auf verlorenen Posten. Sie haben zwar gesagt, doch, wir schaffen das mit Gott, aber man hat ihnen nicht geglaubt. In 2. Chronik 20 führte der Glaube das Volk sofort zur Anbetung und zum Lob, obwohl der Feind immer noch da war. Er war immer noch da. Rein äußerlich betrachtet war die Gefahr überhaupt noch nicht gebannt. Sie war immer noch da, aber sie glaubten ihrem Gott so sehr, dass der Sieg für sie bereits eine Tatsache war. Für sie war der Sieg beschlossene Sache, aber der Feind war noch da. Und da dürfen wir uns fragen, ist für uns der Sieg über die Sünde, über den Tod und den Teufel auch eine Tatsache, obwohl der Tod und die Sünde immer noch da sind? Gott hat für uns den Sieg juristisch schon längst errungen. Wir müssen es nur noch glauben. Also es war ja da in 2. Chroniker 20, war es auch eine beschlossene Sache. Gott hat beschlossen, ihr werdet siegen. Und das war eigentlich auch in der Unsichtbarkeit eine beschlossene Sache, aber faktisch war es noch nicht sichtbar. Die Feinde lebten immer noch. An diesem Punkt dürfen wir uns die Frage stellen, ob wir den Worten Gottes auch mehr vertrauen als dem, was wir mit unseren Augen sehen. Rechnen wir uns der Sünde auch für tot? Wie das in Römer 6,11 heißt, rechnen wir uns für tot, obwohl wir immer noch sündigen? Glauben wir, dass unsere verstorbenen Geschwister leben, obwohl wir einen nach dem anderen zu Grabe tragen? Der Feind ist noch da, aber juristisch ist er besiegt. Und für diesen Sieg dürfen wir auch dem Herrn danken und ihn loben und anbeten. Und dieses Lob darf dann auch mit lauter Stimme geschehen. Warum ist das so wichtig? Weil es ist deshalb wichtig, weil das akustisch hörbare Lob uns selber stärkt. Also manchmal ist es ganz gut, wenn wir auch alleine laut beten. Die Worte, die wir laut sagen, die stärken unsere Seele manchmal noch zusätzlich. Und es ist auch ein Zeugnis vor der Unsichtbarkeit. Die Unsichtbarkeit beobachtet uns. Und wenn wir in schweren Zeiten unseren Gott loben und preisen, dann ist das ein ganz großes Zeugnis in der Unsichtbarkeit. Am nächsten Morgen, dem entscheidenden Tag, kam noch einmal die Aufforderung, dem Herrn ganz zu vertrauen. Wir lesen ab Vers 20. Und sie machten sich des Morgens früh auf und zogen aus zur Wüste Tekoa. Und bei ihrem Auszug trat Josaphat hin und sagte: Hört mir zu, Juda und ihr Bewohner von Jerusalem. Glaubt an den Herrn, euren Gott, dann werdet ihr bestehen. Also jetzt noch einmal den Aufruf: Glaubt daran, vertraut. Zweifelt nicht, glaubt an seinen Propheten, dann wird es euch gelingen. Und er beriet sich mit dem Volk und stellte die Sänger für den Herrn auf. Er hat also mit dem Volk beraten, was machen wir jetzt? Und in dieser Beratung haben sie alle einen Glaubensschritt getan. Wieder etwas, was menschlich gesehen völlig unlogisch ist. Sie haben nämlich gesagt, also sie berieten sich mit dem Volk und stellte die Sänger für den Herrn auf, die Loblieder sangen in heiligem Schmuck, indem sie vor den zum Kampf Gerüsteten auszogen und sprachen: Preist den Herrn, denn seine Gnade währt ewig. Also jetzt stellt euch vor, ihr wärt die Sänger, ihr trägt heiligen Schmuck, macht euch schön, aber ihr habt keine Waffen, nichts. Und jetzt müsst ihr vor die Armee stehen. Ihr steht an vorderster Front und ihr sollt dem Feind entgegenziehen, Gott loben und preisen, aber ihr seid dem Feind eigentlich schutzlos ausgeliefert. Josaphat knüpft das Gelingen und den Sieg ganz klar an den Glauben. Glaubt dem Herrn und seinen Propheten und ihr werdet bestehen und ihr habt gelingen und der Sieg ist euer. Einmal mehr wird auch hier wieder das Evangelium Gottes sichtbar. Durch Glauben allein können wir bestehen und siegen. Wer dem Herrn vertraut und das glaubt und auch tut, was er uns sagt, baut sein Haus auf einen Felsen, das jeden Sturm und jede Flut überstehen wird, wie wir das auch in Matthäus 7, 24 lesen dürfen. Was hier aus 2. Chroniker 20 sichtbar wird, ist eigentlich nichts anderes als das, was auch im Neuen Testament ausführlich dargelegt wird. Allein aus Glauben sind wir gerechtfertigt und allein aus Glauben werden wir überwinden und siegen. Darum schreibt Johannes: Denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt, und dies ist der Sieg, der die Welt überwunden hat, unser Glaube. Das Vertrauen auf Gott hat auch, aber auch Auswirkungen auf unser Handeln. Nach einem erfolgten Ratschluss des Glaubens entschied man sich für die menschlich gesehen unvernünftigste Lösung, die es überhaupt gibt. Sie stellen also die Sänger für den Herrn auf in einem heiligen Schmuck. Sie sollen Loblieder singen. Die Sänger wurden nicht hinter, sondern vor die Armee gestellt. Eigentlich waren sie schutzlos dem Feind ausgeliefert. Doch offensichtlich hatten die Sänger keine Angst. An vorderster Front preisen sie den Herrn und sagen: Preist den Herrn, denn seine Gnade oder seine Güte währt ewig. Sie waren überzeugt, seine Güte ist ewig, wir wollen ihn preisen. Seine Güte und Huld währt über die ganzen Zeiten hinweg. Das ist ein wunderbares Bekenntnis. Hier sehen wir, wie sich der Glaube auswirkt. Der Glaube ist nicht einfach nur ein Fürwahrhalten, sondern eine innere Überzeugung, die dann im praktischen Handeln seine Auswirkungen haben. Es wäre Unglaube gewesen, wenn das Volk sich beraten hätte und gesagt haben, sowas stellen wir jetzt nur für uns für zusätzliche Sicherheiten auf, also falls der Glaube dann eben nicht funktioniert, müssten wir dann vielleicht doch noch die Wurfmaschinen stationieren und die Bogenschützen und so weiter. Das wäre Unglaube gewesen. Der Glaube ist nicht einfach nur ein Fürwahrhalten, sondern eine ganz tiefe innere Überzeugung, die dann im praktischen Handeln seine Auswirkungen hat. Das ist wichtig, dass wir das sehen. Wir können nicht gleichzeitig den Verheißungen Gottes glauben, wonach er unsere Rechtfertigung im Tod und der Auferstehung Jesu Christi bewerkstelligt hat. Also wir sind gerechtfertigt, weil Jesus Christus auferstanden ist. Das hat er gemacht. Und gleichzeitig versuchen wir uns selber zu rechtfertigen. Das passt nicht. Ich kann nicht sagen, ich versuche mich selber zu rechtfertigen und gleichzeitig glauben, dass er mich gerechtfertigt hat. Ich kann nicht glauben, dass zum Beispiel, wie soll ich sagen, dass er mir seine Gerechtigkeit schenkt und dann versuchen, eine eigene Gerechtigkeit aufzubauen. Paulus sagt das ganz klar, ich suche nicht meine eigene Gerechtigkeit. Ich versuche nicht, eine eigene Gerechtigkeit aufzubauen. Denn jeder, der versucht, eine eigene Gerechtigkeit aufzubauen, denkt, dass er dann etwas hat, wo er sich von den anderen abheben kann und sagen kann, ich habe halt eine größere Gerechtigkeit als der andere, vergisst aber, dass er den Gerechtigkeitsanforderungen Gottes nie und nimmer genügen wird. Er wird nie und nimmer ins Reich Gottes eingehen können mit seiner eigenen Gerechtigkeit. Das wird übrigens auch dargestellt in diesem Gleichnis, wo der Herr von einer Hochzeitsfeier erzählt und alle bekommen neue Kleider. Und da kommt einer mit seinen alten Kleidern hinein. Das bedeutet, der will mit seiner eigenen Gerechtigkeit ins Reich Gottes eingehen. Das geht nicht. Er hat uns für uns die Gerechtigkeit erworben und wir dürfen sie uns schenken lassen. Und es ist eine ganz traurige Angelegenheit, wenn wir versuchen, eine eigene Gerechtigkeit aufzubauen und wenn wir denken, wir könnten mit dieser dann vor Gott bestehen. Das ist sehr wichtig, dass wir das erkennen können. Die Sänger werden also vorangestellt. Sie danken und sie loben ihren Gott, obwohl die feindliche Bedrohung immer noch da war. Dadurch wurde ihr Glaube vor der Unsichtbarkeit sichtbar. In dieser Situation haben die Finsternismächte schon verloren, weil sie ahnen, dass der allmächtige Gott sein Volk in dieser Situation unmöglich der Vernichtung preisgeben wird. Der geistliche Kampf war bereits geführt und entschieden. Die anschließenden Auswirkungen im physischen Bereich waren nur noch eine zwingende Folge einer bereits entschiedenen Sache. Gott kämpft auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Wenn er kämpft und seine Feinde schlägt, dann tut er dies auch oft, indem sich seine Feinde gegenseitig umbringen. So auch hier, wir lesen ab Vers 22. Und zu der Zeit, da sie mit Jubel und Lobgesang anfingen, legte der Herr einen Hinterhalt gegen die Söhne Ammon, Moab und die vom Gebirge Seir, die gegen Juda gekommen waren, und sie wurden geschlagen. Und die Söhne Ammon und Moab standen auf gegen die Bewohner des Gebirges Seir, um an ihnen den Bann zu vollstrecken und sie auszutilgen. Und als sie die Bewohner von Seir sich aufgerieben hatten, halfen sie, sich gegenseitig umzubringen. Und Juda kam auf den Aussichtspunkt zur Wüste hin, und sie sahen sich nach der Menge um, und siehe, da waren es Leichen, die auf der Erde lagen. Niemand war entkommen. Der Herr hat so eine Verwirrung gestiftet, die haben sich richtig gehend gegenseitig abgeschlachtet. Feinde Gottes sind solche, die hassen. Der Hass hat aber immer das Programm der Selbstzerstörung in sich. Jeder, der hasst, zerstört sich selbst oder wird von denen zerstört, die auch hassen. In den Gerichten Gottes bringt Gott den selbst gewählten Weg eines Mannes auf einen Kopf zurück. Ich weiß nicht, ob ihr das auch schon einmal gelesen habt. In 2. Chroniker 6,23 wird das deutlich, dass Gott den Weg auf den Kopf des Mannes zurückkommen lässt. Das heißt, da ist ein Mensch, der hat sich für einen bestimmten Weg entschieden, er hat Weichenstellungen in seinem Leben gemacht, geht diesen Weg, weil er denkt, das ist ein guter Weg, und dann kommt dieser Weg plötzlich auf seinen Kopf zurück, damit er erkennt, was er für eine Entscheidung gefällt hat. Ein kleines Beispiel: Heute ist es ja so, dass wir in der Gesellschaft uns daran gewöhnt haben, unverbindliche Beziehungen zu pflegen. Also nehmen wir einen jungen, attraktiven Mann, sehr gut aussehend, sehr erfolgreich, gesund und so weiter. Er kommt bei allen jungen, hübschen Frauen gut an. Dann geht er mal mit der ins Bett und am nächsten Tag mit der. Und wenn es dann nicht mehr so klappt, dann nimmt er wieder eine nächste. Also er wechselt die Partner wie seine Unterwäsche. Das ist ein Mann, der hat einen ganz bestimmten Weg eingeschlagen. Er hat gedacht, das ist ein guter Weg für mich, so kann ich das Leben am allerbesten genießen. Und wenn jetzt dieser Weg auf seinen Kopf zurückkommt, dann kann das zum Beispiel bedeuten, dass er vielleicht krank wird, im Krankenhaus liegt, seine Freunde kommen vielleicht noch einmal vorbei, besuchen ihn und sagen, ja, es wird dann schon wieder, und dann steht er plötzlich ganz alleine da. Und dann denkt er, wo sind alle meine Freunde, wo sind alle meine Partner, die ich gehabt habe? Keiner interessiert sich für mich. Und dann merkt er plötzlich, was es bedeutet, ein unverbindliches Leben zu führen. Da merkt er, meine Freunde, die stehen ja gar nicht verbindlich zu mir. Die sind ja völlig unverbindlich. Und wenn er dann ein bisschen ehrlich ist, merkt er, ich war ja genauso. Das heißt, sein Weg, den er ging, kommt auf seinen Kopf zurück. Und jeder macht so andere Wege, die er begeht. Und das ist keine Willkür Gottes, dass er das so macht, sondern das ist tiefe Absicht. Nur wenn der Gottlose, der nicht umkehren will, die Auswirkungen seiner Gottlosigkeit am eigenen Leib oder an der eigenen Seele erfährt, begreift er auch, wohin die Gottlosigkeit führt. Auch der verlorene Sohn spürte erst in der Fremde bei den Schweinen, wie schrecklich ein Leben außerhalb des Vaterhauses ist. Er dachte am Anfang, ja, eigentlich könnte ich jetzt doch das Erbe meines Vaters bekommen und dann könnte ich es mal so richtig in die Welt und das Leben genießen und fröhlich sein und gute Freunde und einfach nur genießen, ja, nicht immer nur arbeiten und so. Und dann landet er bei den Schweinen, da merkt er plötzlich, eigentlich ist es im Vaterhaus viel, viel schöner. Ich bin jetzt nicht mehr wert, sein Sohn zu heißen, aber als Tagelöhner geht es mir da viel besser. Und ich gehe doch zurück und frage meinen Vater, ob ich als Tagelöhner bei ihm arbeiten kann. Und ihr kennt die Geschichte, wie es weiterging. Kein Feind des Allmächtigen wird Bestand haben. Paulus blickt in eine weite Zukunft und prophezeit in 1. Korinther 15, 26, als letzter Feind wird der Tod weggetan. Und jetzt kommt die ganz große Beute. Die Beute, der Ertrag und die Freude waren nach dem Einwirken Gottes überwältigend. In Vers 25 heißt es, da kamen Josaphat und sein Volk, um ihre Beute einzusammeln. Und sie fanden unter ihnen in reicher Menge sowohl Besitz als auch Kleider und kostbare Geräte und plünderten so viel für sich, dass sie es nicht mehr tragen konnten. 3 Tage brachten sie mit dem Einsammeln der Beute zu, denn sie war groß. Und am 4. Tag sammelten sie sich im Tal Beracha, denn dort dankten sie dem Herrn. Daher gab man diesem Ort den Namen Tal Beracha, bis auf den heutigen Tag. Und alle Männer von Juda und Jerusalem kehrten zurück mit Josaphat an ihrer Spitze, um nach Jerusalem zurückzukehren mit Freuden, denn der Herr hat ihnen Freude an ihren Feinden gegeben. Und sie kamen nach Jerusalem zum Haus des Herrn mit Harfen und mit Zittern und mit Trompeten. Und der Schrecken Gottes fiel auf alle Königreiche der Länder, als sie hörten, dass der Herr mit den Feinden Israels gekämpft hatte. Und das Königreich Josaphats hatte Ruhe und sein Gott schaffte ihm Ruhe ringsumher. Das Volk plünderte mehr, als es tragen konnte. Gott ist nicht kleinlich. Wenn er gibt, dann gibt er über die Maßen und überfließend. Und jetzt stellt sich die Frage, wenn wir das mal auf uns übertragen, liebe Geschwister, was ist eigentlich die Beute der Gemeinde Jesu? Was ist die Beute der Gemeinde Jesu? Es gibt nur ein Wort dafür, nur ein Wort, was unsere Beute ist. Alles. Alles. Paulus sagt das klar in Römer 8, 32. Er, der Vater, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat, wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Und in 1. Korinther 3, 21 bis 23 präzisiert Paulus noch, so rühme sich denn niemand im Blick auf Menschen, denn alles ist euer. Und jetzt zählt er auf. Es sei Paulus oder Apollos oder Kephas. Habt ihr gewusst, dass Paulus unser ist? Dass Petrus unser ist? Es sei die Welt oder Leben oder Tod. Ja, also Apostel Paulus, ich brauche doch den Tod nicht, den können wir doch da. Für was brauche ich den Tod? Es ist etwas Besonderes, wenn auch der Tod unser ist, dann haben wir hier mit unserem Herrn auch die Verfügungsgewalt. Es sei Gegenwärtiges oder Zukünftiges, alles ist euer, ihr aber seid Christi, Christus aber ist Gottes. Das ist unsere Beute, liebe Geschwister. Ich darf schließen mit einem Wort aus 1. Korinther 9, 24. Da heißt es, ich habe sie schon mal zitiert, möchte sie jetzt aber näher erklären, wisst ihr nicht, dass die, welche in der Rennbahn laufen, zwar alle laufen, aber einer den Preis empfängt, einer, lauft so, dass ihr ihn erlangt, den Preis. Als ich diese Stelle das erste Mal so bewusst gelesen habe, war ich ein bisschen ernüchtert. Wenn nur einer von allen Gläubigen den Preis erhält, dann bestimmt nicht ich. Paulus oder viele andere Geschwister haben viel mehr Glauben gehabt, geschweige denn geleistet. Ich habe doch von Anfang an gar keine Chance, diesen Preis zu bekommen. Wenn wir diese Stelle so verstehen, dann haben wir sie falsch verstanden. Am Ende des Verses müsste man eigentlich übersetzen, lauft so, dass ihr ihn nehmt, den Preis. Er sagt ihr, Korinther, dass ihr ihn nehmt. Es geht also um das richtige Laufen und Paulus spricht davon, dass die Korinther in Mehrzahl ihn nehmen sollen. Er hatte durchaus die Hoffnung, dass mehrere diesen Preis nehmen können. Allerdings sagt er ja im gleichen Vers auch, aber nur einer den Kampfpreis erhält. Oh, doch wieder nur einer. Wer ist dieser eine? Es gibt nur eine Antwort. Es ist der Christus mit Haupt und Gliedern. Jeder, der sich durch den Glauben in Christus birgt, der gehört zum Sieger. Lauft so, dass ihr ihn nehmt. Das heißt, lauft im Glauben, im Vertrauen und dann werdet ihr im Christus sein und dann werdet ihr diesen Preis nehmen. Ich werde das noch biblisch belegen. Im letzten Brief des Apostels Paulus erhalten wir einen zusätzlichen Hinweis für das richtige Kämpfen. 2. Timotheus 2, 5. Wenn aber auch jemand am Wettkampf teilnimmt, so erhält er nicht den Siegeskranz, er habe den gesetzgemäß gekämpft. Ein gesetzgemäßes Kämpfen findet nur da statt, wo man aus Glauben lebt. aus dem Vertrauen zu Gott heraus, aus der Abhängigkeit Gottes heraus. Alles, was nicht aus Glauben geschieht, ist gemäß Römer 14, 23 Sünde. Und alles, was aus Glauben getan wird, hat Ewigkeitswert und ist ein gesetzgemäßes Kämpfen. Wer durch den Glauben in Christus ist, ist im Sieger und dem ist alles gegeben, auch der Kampfpreis. Paulus hält am Ende seines Lebens fest, und damit schließe ich 2. Timotheus 4, 7 bis 8. Ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe den Lauf vollendet. Kampf, Lauf. Ich habe den Glauben bewahrt. Das ist es. Bis zum Schluss. Herr, ich vertraue auf dich. Ich vertraue auf dich. Fortan liegt mir bereit der Siegeskranz der Gerechtigkeit, den der Herr, der gerechte Richter, mir als Belohnung geben wird an jenem Tag. Nicht allein aber mir, sondern auch allen denen, die so viel gearbeitet haben wie ich. Steht das hier? Ich hoffe, alle haben es gemerkt, dass das hier nicht steht, ja? Sondern auch allen, die sein Erscheinen lieb haben. Wer den Herrn Jesus liebt, wer sich freut auf den Herrn Jesus, hat Anteil an diesem Siegeskranz der Gerechtigkeit. Dann haben wir ihn genommen, ja, diesen Siegeskranz. Und das wünsche ich euch allen, dass ihr am Ende eures Lebens diese Sätze des Apostels Paulus sagen dürft und dann dem Herrn begegnen dürft und euch von ganzem Herzen freuen dürft. Ich möchte noch beten. Ja, lieber himmlischer Vater, wir können immer wieder nur staunen über das, was du uns schenkst, wie du uns reich gemacht hast. Es ist unfassbar. Du hast alles für uns getan. Und wir dürfen es einfach als Geschenk annehmen, dir dafür danken und dir unser ganzes Vertrauen schenken. Herr, hilf, dass wir alle, die wir hier drin sind, unser ganzes Vertrauen dir allein schenken. Dass wir nicht auf Menschen bauen, nicht auf Menschen vertrauen, sondern nur auf dich. Und auch wenn du uns in die Tiefe führst, wenn du uns in Nöte führst, lass uns am Glauben festhalten, dass du uns durchträgst und dass du das Werk, das du in uns angefangen hast, auch vollenden wirst. Schenk, dass wir an deinem Wort festhalten. Wir loben und preisen dich und geben dir allein die Ehre. Und ich bitte dich, dass du jetzt jedes Einzelne hier im Raum ganz besonders segnest. Schenke du jedem deinen Frieden. Hülle du jedes ein in deine wunderbare Gnade und Barmherzigkeit. Amen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, die drei Tage und drei Nächte im Herzen der Erde, wie Jesus es an anderer Stelle sagt, sind für mich noch so ein bisschen ein Rätsel. Auf der einen Seite sagt er ganz klar zu dem Schächer am Kreuz, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Ich könnte mir vorstellen, dass nach dem Tod die Seele in einen Totenbereich kam, der vielleicht mit dem Schoß Abrahams identisch ist, das ist nur eine Vermutung, wo auch der Lazarus war und wo eigentlich ein sehr schöner Ort war, dass der Herr Jesus dahin kam, dass er aber dann weiter hinabsank bis in die untersten Örter des Scheol, ja, und des Totenreiches. Und wahrscheinlich ist dann im untersten Bereich nochmal eine notvolle Zeit auf ihn zugekommen. Aber ich kann das natürlich nicht mit Sicherheit sagen. Ja? Ich vermute das nur, weil in Jona 2 dieses Leiden im Bauch des Fisches beschrieben wird. Und Jona ist hier sicher auch ein Darsteller auf Christus. Ich will das jetzt nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, aber meine Vermutung ist, dass hier der Herr zuerst in diesen Bereich gekommen ist, wo das Paradies war, wo dann auch der Schächer hinkam, aber dass dann seine Seele noch ganz in die tiefsten Tiefen geflossen ist, ist einfach eine Vermutung. Ja. Aber das ist letztlich ein Geheimnis. Ja. Ich denke, das Problem ist, wir verbinden das Wort Kampf, also wenn wir das Wort Kampf hören, dann verbindet sich in unserem Erinnern ganz viele Aspekte. Also da kommt uns zum Beispiel das Schlachten in den Sinn. Es kommt uns das Töten in den Sinn. Es kommt uns Brutalität in den Sinn. Und wie die Dinge alle heißen, da läuft ja ein ganzes Programm da oben ab. Ja? Und wenn wir diese Sachen verknüpfen, dann sagen wir, also was habe ich mit einem Kampf zu tun? Ich will doch nicht brutal sein, ich will doch nicht töten, ich will doch nicht schlachten, ich will doch nicht dem anderen etwas Schlechtes zufügen. Und dann hat man Probleme mit diesem Wort, das ist sehr verständlich. Was natürlich der Apostel Paulus meint, wenn er von Kämpfen redet, dann meint er in erster Linie, dass die unsichtbare Welt will uns mit ihren falschen Lehren, will sie uns das Heil, das wir in Christus haben, wegnehmen. Und sie will uns Zweifel in uns hineinstreuen. Und jetzt geht es hier um diesen Kampf, dass wir sagen, nein, ich lasse mir das nicht wegnehmen. Ja? Und darum müssen wir auch den Schild des Glaubens hinhalten, wenn dann diese feurigen Pfeile des Bösen kommen. Es geht nicht darum, jetzt den anderen kaputt zu machen. Wir wissen ja, dass wir unsere Feinde lieben sollen. Also das ist ja ein bisschen das Problem, wenn wir von diesem Wort ausgehen, dann verknüpfen wir das mit furchtbaren Dingen. Und, aber Paulus meint hier, ein Kampf gegen unsichtbare Wesen, nicht im Sinne, um die jetzt abzuschlachten, sondern um uns so gegen sie zu kämpfen, dass sie uns das nicht wegnehmen können, was uns der Herr geschenkt hat. Darum sagt er am Ende, ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Glauben bewahrt. Er hat nicht andere abgeschlachtet. Ja. Darum ist die emotionale Verknüpfung ist da natürlich negativ, das verstehe ich schon.
Sich wappnen wäre vielleicht.
Ja, wäre auch ein guter Ausdruck, ja. Also ich denke, wir müssen ihn neutestamentlich verknüpfen. Nicht jetzt alttestamentlich, wo David jetzt Goliath besiegt hat. Das ist ein Bild, ich sage jetzt, das ist ein Bild, dass Christus eben den Feind Satan besiegt hat, der ja ein Menschenmörder ist von Anfang an. Und wir dürfen in diesem Sieger drin sein und unser Kampf ist es, an dem festzuhalten, was er uns geschenkt hat. Ja, also er sagt ja, haltet oder rechnet euch der Sünde für tot.
Ja.
Das Problem liegt darin, dass der Apostel Johannes in seinem Brief sagt, alles was aus Gott geboren ist, kann nicht sündigen.
Ja.
Und dann meint der Gläubige, ja, ich bin doch aus Gott geboren, ja, und weil ich aus Gott geboren bin, kann ich nicht mehr sündigen, also habe ich nicht gesündigt. Aber er sagt auch im gleichen Brief, sagt er, wenn wir behaupten, wir hätten keine Sünde, dann ist die Wahrheit nicht in uns. Was ist jetzt damit gemeint? Man muss sich das so vorstellen, ich zeichne jetzt einen Kreis und der äußerste Kreis, das ist der Leib. Und der nächste Kreis, der in diesem Kreis drin liegt, das ist die Seele hier. Und jetzt haben wir in uns drin normalerweise einen Geist, der beim Ungläubigen ein glimmender Docht ist, aber durch den innewohnenden Geist Christi ist unser Geist lebendig gemacht und wir haben durch den innewohnenden Geist Jesu Christi haben wir einen neuen Menschen in uns drin, der ist aus Gott gezeugt und geboren und dieser neue Mensch kann nicht sündigen und zwar in jedem Einzelnen von uns. Das ist das Problem. Und jetzt haben wir, also das ist ja schön, dass das so ist. Jetzt ist aber so, die Seele kann sehr wohl noch sündigen und sie sündigt auch noch. Und jetzt geht es darum, im Laufe des Heiligungsprozesses, dass die Seele lernt, sich dem Geist unterzuordnen. Das heißt, dass die Seele andockt an den Geist, an den neuen inwendigen Menschen, damit auch sie von den Lebenszuflüssen des Geistes durchflutet wird. Und das ist ein Lernprozess. Also, wir haben hier drin einen neuen inwendigen Menschen, der ist gerecht, heilig, tadellos, vollkommen und der kann nicht sündigen. Aber die Seele, die von Natur aus immer noch mit dem Leib in Verbindung steht, die kann noch sündigen und die ist in einem Lernprozess drin. Und wir dürfen uns nicht verführen lassen von Gläubigen, die sagen, ich bin aus Gott gezeugt und deshalb habe ich keine Sünde mehr in meinem Leben. Das stimmt zwar, was der inwendige neue Mensch betrifft, aber nicht, dass sie jetzt nicht mehr sündigen könnten. Paulus sagt schließlich in Römer 7 auch, das, was ich will, das tue ich nicht und das, was ich nicht will, das tue ich. Das heißt, er stand auch noch in diesem Problem drin, dass er etwas tat, was er eigentlich gar nicht wollte. Und von daher müssen wir das trennen. Wir müssen merken, jawohl, uns geschehen tagtäglich noch Sünden, wir machen tagtäglich noch Fehler. Aber wir haben einen neuen inwendigen Menschen und der ist vollkommen tadellos. Der ist aus Gott gezeugt und geboren. Und jetzt darf die Seele im Laufe des Glaubenslebens, darf sie lernen, sich immer mehr dem Geist unterzuordnen und so auch völlig mit diesem Leben durchflutet werden. Sich lösen vom Leib und immer mehr sich dem Geist unterordnen. Ja. Und was der neue inwendige Mensch betrifft, der ist sinnlos. Da bin ich ganz fest überzeugt. Aber die Seele ist noch auf dem Weg. Die ist noch auf dem Weg. Also der Kampf ist wirklich ein Kampf, wo es darum geht, dass wir an dem festhalten, was uns Gott gegeben hat, dass wir uns das nicht... Genau, dass man am Anfang festhält, es geht bei diesem Kampf nicht um Schlachten und Töten und Brutalität. Ja. Die Wege, die Gott uns führt, mit denen macht er letztlich Heilsgeschichte. Und nicht mit dem, was wir wissen. Man kann an eine theologische Fakultät gehen und ein großes theologisches Wissen sich aneignen, aber so richtig zur Auswirkung kommt es, wenn es dann durchlebt wird. Und, wenn man es dann auch entsprechend vom Glauben her handhaben darf, ja.